Das Teil hat, glaube ich, eine Tonne gewogen. Also wir haben es auseinandergenommen. Es ist unglaublich schwer gewesen. Wir haben es in Berlin in unserem Büro mehr oder weniger aufgebaut und es hat nicht funktioniert. Das war ein sehr teurer Fehler und viel Blut und Schweiß gekostet. Und das ist schwierig, vor allen Dingen, wenn dann da private Artikel drin sind. Wir haben einen Föhn drin gehabt, der dann zurückretourniert werden musste. Wir haben eine Software entwickelt, mit der unsere Logistikpartner dann diese Artikel bewerten können. Das heißt, wir gucken uns, je nachdem, was für ein Kleidungsstück das ist, bis zu 30 verschiedene Punkte an. Startet mit, wie ist die Farbgebung, funktionieren die Reißverschlüsse noch, aber auch, wie riecht der Artikel, denn das gehört auch bei Secondhand dazu.
Willkommen zu Das Gleiche in Grün, dem Podcast zu Nachhaltigkeit in Logistik und Lieferkette mit Timo Landner und Moritz Petersen. Heute tauchen wir mal wieder in die Kreislaufwirtschaft ein, mit Fokus auf Textilien. Secondhand, kennen wir ja, klingt nach einer netten Sache. Du gibst dein altes Shirt zurück, jemand anderes trägt es weiter und alle haben was Gutes getan, so die Idee. In der Praxis, vor allem wenn das eben nicht über den kleinen, netten Secondhand-Laden an der Ecke passiert, sondern in einem deutlich größeren Maßstab, dann ist das ein logistisches und betriebswirtschaftliches Brett. Ein einzelnes Kleidungsstück muss bewertet, fotografiert, bepreist, eingelagert und wieder verkauft werden. Jedes Teil ist ein Unikat und am Ende der Rechnung bleibt oft erschreckend wenig über. Genau dieses Brett bohrt unser heutiger Gast und zwar im Auftrag von Modemarken. Janis Künkler ist Head of Sales und Geschäftsführer von Trove in Europa. Trove macht das seit über 15 Jahren und hat unter anderem für Patagonia und Carhartt die Recommerce-Programme gebaut. Angefangen hat Janis aber ganz woanders, mit einem gebrauchten Eichenschreibtisch, der von Süddeutschland nach Berlin sollte. Wie man aus dieser Situation dann letztlich zum europäischen Arm des Marktführers für Recommerce im Textilbereich kommt, erzählt er uns gleich selbst. Wir reden über Zahlen, die hinter dem grünen Versprechen stecken, warum sich ein Artikel unter 30 Euro Neupreis schlicht nicht wieder über Trove und seine Partner verkaufen lässt, warum die Qualität von Stammdaten über Erfolg und Misserfolg entscheidet und warum Nachhaltigkeit als Verkaufsargument inzwischen erstaunlich weit hinten steht. Viel Spaß mit Janis Künkler von Trove.
Hallo Janis.
Hallo Timo.
Janis, kannst du dich zum Anfang mal vorstellen, was du tust und was du machst?
Sehr gerne. Ich bin Janis Künkler. Ich bin Head of Sales und Geschäftsführer für Trove in Europa. Wir bauen Rücknahmesysteme, Secondhand-Programme für Modemarken und Händler und machen das hier seit über 5 Jahren in Berlin. Seit April letzten Jahres unter neuen Namen. Wir haben ein Unternehmen gegründet, Reverse Supply, mit einem Co-Founder Max im Jahr 2020. Und das Unternehmen haben wir verkauft an Trove und seitdem sind wir der europäische Arm des Marktführers Trove aus den USA.
Kannst du uns mal ein bisschen mit reinnehmen, wie diese Reise halt einfach war von der Gründung Reverse Supply bis dann halt hin zum letzten Jahr im April und danach gehen wir von dort aus weiter?
Super gerne. Also ich komme nicht aus dem Modebereich, muss man sagen. Für mich ist das alles sehr, sehr spannend gewesen und eine Reise, in der ich sehr viel gelernt habe. Ursprünglich ist mein Background Startups, kann man sagen. Das heißt, ich habe immer in Startups gearbeitet und war von Anfang an dabei, die sich um große Themen gekümmert haben, die Challenger sein wollten, sowohl im Bereich des mobilen Kartenzahlens als auch Zeitarbeit in Deutschland. Das war immer spannend und hat immer dazu geführt, dass ich in irgendwelchen Industrien arbeite, die sich komplett gegen Änderungen und Neuerungen wehren. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, okay, ich muss was selber gründen. Ich habe so viele tolle Ideen und ich habe den Ehrgeiz, das zu machen. Mir fehlt nur leider der richtige Partner. Und ich kenne Max, den ich gerade schon erwähnt hatte, seit über 20 Jahren mittlerweile. Wir sind zusammen in der gleichen Stadt aufgewachsen. Und er hat seine letzten Jahre vor der Gründung in Asien verbracht und hat da unter anderem Sourcing gemacht für europäische Textilunternehmen. So, das ist sein Background. Er hat selber gegründet zu der Zeit und war so ein bisschen auf der Suche nach was Neuem. Und dann ist es passiert, dass ich meine jetzige Frau kennengelernt habe und die eine Großmutter hatte, die in Süddeutschland lebt und die möchte oder wollte uns damals einen gebrauchten Schreibtisch ihres Nachbarn übergeben. Der Nachbar hatte keine Verwendung mehr dafür und ich habe mir gedacht, boah, ist das spannend, so ein toller Schreibtisch. Ich meine, wenn man in Berlin auf eBay Kleinanzeigen guckt, die sind richtig, richtig teuer. Ja? Und der Nachbar bzw. die Oma, die wollten mir den umsonst zukommen lassen. Und zukommen lassen war die große Frage, denn wie bekommt man so einen superschweren Eichenschreibtisch aus der schwäbischen Provinz nach Berlin? Und da war die Idee geboren, okay, ich mache einen Service auf, mit dem ich gebrauchte Artikel irgendwo hochladen kann und dann kümmert sich jemand um Authentifizierung, um Handling und Logistik und ich habe das Max gepitcht und der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, auf gar keinen Fall Möbel, das ist, zwei Leute brauchst du da mindestens, um die Sachen zu tragen, du brauchst riesen Lagerhallen, aber was ist denn mit Kleidung? Und ich fand das spannend, ja, Kleidung ist ein Thema, was irgendwie jeden betrifft, jede betrifft, weil Kleidung trägt man. Und Secondhand war damals, 2021, ein sehr, sehr heißes Thema. Ist es immer noch, aber damals anders. Denn wir waren gerade aus der Corona-Krise raus oder aus dem ersten Lockdown und Fridays for Future war super groß und Leute haben sich Gedanken darüber gemacht, was kaufe ich eigentlich, was konsumiere ich, wie nachhaltig bin ich eigentlich. Und unter dem Gesichtspunkt haben wir geschaut, okay, dieser Secondhand-Markt ist groß, der wird größer als Fast Fashion in diesem Jahrzehnt. Und wer profitiert von dem Secondhand-Markt? Das sind alle außer die Marken, die die Ware eigentlich in den Markt geben. Und dann war die Idee, okay, wir versuchen für Marken ein Secondhand-Programm zu bauen, wo wir uns um den kompletten Prozess hinter dem initialen Verkauf kümmern. Das heißt, wir kümmern uns um Software, wir kümmern uns um Bepreisung, wir kümmern uns um Lager und Logistik. Wir wollen alles machen, sind da zu den ersten Unternehmen gegangen. Die fanden die Idee großartig. Die konnten es nicht ganz glauben. Viele, auch deutsche bekannte Marken, die sehr groß im Nachhaltigkeitsgame sind, haben gesagt, nie werdet ihr unser T-Shirt Secondhand an- und verkaufen können. Und wir haben es dann versucht, sind auch ein bisschen auf die Nase gefallen. Aber das war so die Gründungsgeschichte von Reverse Supply.
Und was ist dann passiert, die ersten Jahre? Also wie seid ihr gewachsen? Wie hat sich das Geschäft dargestellt? Und auch vielleicht noch ein paar, ich sage jetzt einfach mal so Fuck-ups mitgeben. Was ist alles in der Zeit passiert, was ihr gelernt habt?
Oh ja, da gibt es einige. Also zuerst muss man sich überlegen, mit was für Marken sprichst du? Wir haben mit sehr nachhaltigen Marken gesprochen, die es alle toll fanden. Leider sind viele von denen noch nicht in der Größe, als dass sich so ein Marktplatz auf der Webseite lohnt. Ja? Das heißt, wir haben Secondhand-Programme gebaut und gelauncht, wir haben 3 Monate lang gearbeitet und es ist nichts passiert. Das war ziemlich frustrierend, vor allen Dingen in der ersten Gründungsphase, war aber ein großes Learning zu verstehen, wer ist eigentlich unser Kunde und an wen können wir so eine Plattform übergeben. Und dann kam irgendwann der erste eingetauschte Artikel. Und wir wussten über unsere Plattform, die wir gebaut haben, was ist das für ein Artikel, wer hat es eingesendet? Und wir machen das Paket auf und da liegt ein Kleidungsstück von dir. Und du musst auf einmal mit deinen eigenen Händen bestimmen, ist das Kleidungsstück in einem guten Zustand? Was sind die Preise? Wie fotografiert man eigentlich so ein Kleidungsstück? Wir sind damals nach Süddeutschland gefahren. Da gab es einen großen Textilkaufhaus, die haben riesengroße Fototische verkauft. Das waren Fototische, wo du deine Kleidung drauflegst und dann fotografieren die es automatisch, belichten es automatisch. Der war ein bisschen defekt. Wir haben gedacht, kein Problem, wir haben uns einen Anhänger gemietet oder einen LKW, sind runtergefahren. Das Teil hat, glaube ich, eine Tonne gewogen. Also wir haben es auseinandergenommen. Es ist unglaublich schwer gewesen. Wir haben es in Berlin in unserem Büro mehr oder weniger aufgebaut und es hat nicht funktioniert. Und das konnten wir vorher nicht wissen. Ja, die haben da ihren Standort abgebaut. Das war ein sehr teurer Fehler und viel Blut und Schweiß gekostet. Aber es war noch ein Learning. Denn wir haben gemerkt, okay, das Thema Fotografie ist wichtig und ist ein großes Thema in der Skalierung. Und wir werden, wenn wir viele Artikel fotografieren wollen, nicht viele von diesen Tischen kaufen, weil die sind neu, super teuer. Und gebraucht haben wir gemerkt, Bilder von liegenden Kleidungsstücken verkaufen sich oder Artikel mit Fotos von liegenden Kleidungsstücken verkaufen sich schwieriger, als wenn ich die natürlich, wie ich zu Hause es mache, auch in den Kleiderschrank reinhänge. Also wir haben uns dann sehr genau mit dem Thema Foto auseinandergesetzt. Und dann im nächsten Schritt sind wir die komplette Wertschöpfungskette durchgegangen. Ja? Das heißt, wie bekomme ich Kunden dazu, ihre getragene Kleidung an uns zu verkaufen? Wie baue ich ein Preissystem auf, was Saisonalität berücksichtigt, was auch Trends berücksichtigt. Wir haben Kunden gehabt, deren Artikel wurden auf einmal mehr wert, nachdem die irgendwann mal verkauft wurden. Ja, das sind dann Sammlerstücke gewesen. Und das in so eine sehr junge Pricing Engine reinzubauen, das ist schon eine ganz schöne Arbeit gewesen. Und dann ist es natürlich wie bei jedem Prozess, wo wir mit Einzelteilen zu tun haben, Ware geht verloren, Ware geht kaputt. Wir haben mit einem Kunden gearbeitet, da haben wir Ware bekommen in jeglichen Zuständen und wir wussten auf einmal nicht mehr, von wem kommt welches Kleidungsstück. Und das ist schwierig, vor allen Dingen, wenn dann da private Artikel drin sind. Wir haben einen Föhn drin gehabt, der dann zurückretourniert werden musste. Und das hat unser Kundenservice-Team sehr gefordert.
Also da sind jetzt schon einige Beispiele dabei. Ich finde immer solche Geschichten immer total unterhaltenswert und auch natürlich inspirierend, so ein bisschen vorwärts irren. Aber ihr mit all diesen Geschichten, die ihr so erlebt habt, seid ihr auch gewachsen. Natürlich auch in der eigenen Perfektion in dem eigenen Prozess, aber auch so gewachsen, dass ihr interessant geworden seid. Kannst du uns mal einen Einblick darüber geben, warum überhaupt jemand wie Trove oder eine Firma wie Trove auf euch aufmerksam geworden ist? Abseits von diesen kleinen Geschichten, die so ein bisschen anekdotisch sind, seid ihr natürlich auch erfolgreicher geworden, gehe ich mal von aus.
Ja, wir haben relativ schnell gemerkt, dass es für jede Marke und für jeden Partner eine mehr oder weniger individuelle Lösung geben muss. Vor allen Dingen, wenn wir mit Brands sprechen, ist der Designanspruch sehr, sehr hoch an so ein Produkt. Und das hat sich in den letzten Jahren dann tatsächlich geändert. Das Thema Nachhaltigkeit ist eher sekundär geworden. Und für viele Marken ging es ums Überleben. Das heißt, wir müssen Geschäftsmodelle bauen, die als weiteren Umsatzkanal agieren, die als Kundenbindungsmaßnahme oder Kundenakquise-Tool funktionieren. Vor allen Dingen müssen wir skalieren. Unser erster Versuch im Bereich Skalierung war, wir errichten selber ein kleines Warehouse. Das haben wir in Berlin-Tegel gehabt, 4000 Quadratmeter, war für uns gigantisch groß. Wir haben das in den Weihnachtsfeiertagen zusammen ausgebaut, Küche reingebaut und dann hat es leider nur ein Jahr gehalten, weil wir einfach gemerkt haben, es gibt Leute, die können Logistik besser als wir und unsere Kernkompetenz ist Software. Und wir haben kurz vor Weihnachten dann, das war wahrscheinlich einer meiner härtesten Stunden als Geschäftsführer, einen großen Teil dieser Leute, die da gearbeitet haben, entlassen müssen. Das waren großartige Menschen, Fotografinnen, das waren teilweise Näherinnen, die dann da gearbeitet haben, denen wir da keinen Job mehr geben konnten. Hat uns aber geholfen, dass wir skalieren konnten und das Geschäft ausbauen konnten und neben dem europäischen oder dem deutschen Stützpunkt andere europäische Stützpunkte aufbauen konnten. Wir haben ein 3PL-Netzwerk aufgebaut, das uns hilft, die Artikel paneuropäisch, sag ich mal, zu bearbeiten. Und natürlich kommt mit der Skalierungsmöglichkeit auch die Möglichkeit, größere Marken und Retailer zu bedienen. Wir haben hier in Europa ein sehr diverses Portfolio an Partnern. Da zählt zum Beispiel ein Armed Angel zu, die als Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs sind, die schon sehr, sehr früh an uns und an das Produkt geglaubt haben und für die Secondhand ein großes strategisches Thema ist. Auf der anderen Seite haben wir den Outdoor-Retailer Bergzeit und Online-Händler Bergzeit, für die das Thema Secondhand damals komplett neu war, die sich aber strategisch so breit aufgestellt haben, dass es mittlerweile einer unserer größten Kunden ist. Und dann ist natürlich die Überlegung, wie kannst du wachsen? Max und ich standen vor der Entscheidung, nochmal neu Geld einzusammeln. Denn natürlich waren wir zu Beginn Fremdkapital finanziert. Oder schauen wir uns an, eine Partnerschaft einzugehen mit einem anderen Anbieter. Und jeder, der ein bisschen im Startup-Umfeld unterwegs ist, weiß, wie schwer gerade Fundraising ist, wie schwer Fundraising ist für Unternehmen, die sehr komplexe operative Prozesse haben. Und leider sind wir, vielleicht können wir da nachher noch drüber sprechen, das ist einer meiner Lieblingsthemen, in der deutschen Modebranche auch nicht unbedingt bei den Unternehmen, die super schnell adaptieren und alles umsetzen. Das heißt, wir haben Sales-Zyklen von teilweise 12 Monaten gehabt und das ist natürlich für ein junges Unternehmen extrem hart. Das hat wie gesagt, okay, wir machen eine Partnerschaft mit Trove und haben dann im letzten Jahr, im April, das dann unterschrieben und sind seitdem das komplette Team rübergegangen und Trove Europa.
Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Erklär uns nochmal und den Zuhörenden genau, was ihr tut und was ihr nicht tut. Denn das war jetzt, glaube ich, da war viel dabei, wo man was vielleicht reininterpretieren kann, was vielleicht gar nicht Teil davon ist. Also wir haben verstanden, ihr wolltet das alles selbst machen, macht ihr nicht mehr, macht einen Partner. Du hast aber auch davon gesprochen, Kunden verkaufen an euch. Mal uns das mal in ganz einfach auf. Ihr seid ein Softwareanbieter, aber was, wenn wir jetzt eine Brand sind und Timo Ware, bekannte Luxusmarke, was machst du, Timo? Handtaschen oder, nee, was zum Anziehen? Poloshirts. So, und wir wollen jetzt auch so ein System, einen zusätzlichen Kanal aufbauen mit euch. Was genau baut ihr da dran und was bietet ihr den Kunden im Sinne von den Brands an?
Okay, ich kann euch einmal erklären, was Trove so macht und wie das ganze System funktioniert. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, Timo, du hast eine Modemarke, du verkaufst Poloshirts und du möchtest dich im Bereich der Nachhaltigkeit engagieren oder du merkst einfach, dein Hauptgeschäft funktioniert nicht in der Geschwindigkeit, die du möchtest. Vielleicht ist deine Produkte zu teuer, du möchtest neue Zielgruppen ansprechen und da kommst du auf die Idee, nach einem Secondhand-Markt oder nach einem Secondhand-Partner zu suchen. Was wir machen ist, wir bauen für dich eine White-Label-Lösungen. Das klingt fancy, ist aber eigentlich nur ein Shopify-Shop, der komplett in deinem Look und Feel gebaut wird. Das heißt, es ist das Logo von dir drauf, das sind deine Farben und deine Art, wie du mit Kunden sprichst. Und auf diesem Shop können deine Kunden gebrauchte Kleidung anmelden, bekommen in Echtzeit einen Preisvorschlag. Der Preisvorschlag kann dann entweder angenommen oder abgelehnt werden. In den meisten Fällen wird er angenommen. Der Kunde oder die Kunde kann sich entscheiden, möchte ich gerne meinen Artikel für Bargeld verkaufen oder gegen Gutschein. Und dieser Artikel wird dann an uns geschickt bzw. an unseren Logistikpartner. Wir haben eine Software entwickelt, mit der unsere Logistikpartner dann diese Artikel bewerten können. Das heißt, wir gucken uns, je nachdem, was für ein Kleidungsstück das ist, bis zu 30 verschiedene Punkte an. Startet mit, wie ist die Farbgebung, funktionieren die Reißverschlüsse noch, aber auch, wie riecht der Artikel, denn das gehört auch bei Secondhand dazu. Und im Anschluss, sofern der Artikel den Kriterien des Programms entspricht, würden wir die Ware fotografieren. Es sind in der Regel 3 Fotos, Vorderseite, Rückseite, ein Close-up. Und dann werden diese Artikel als Second-Hand-Artikel in diesen White-Label-Shop für dich gestellt. So, das ist das Basisprogramm, mit dem wir gestartet sind. Wir haben dann relativ schnell gemerkt, die Unternehmen haben darüber hinaus viele Warenüberhänge, Defekte, Retouren, also alles, was nicht mehr über den Hauptshop verkauft werden kann. Und wir bieten die Möglichkeit, diese Artikel dort ebenfalls zum Verkauf anzubieten. Die sind dann markiert als Muster oder als Rückläufer und können dann davon Endkunden erworben werden.
Habt ihr, um da direkt einzugreifen, wenn ihr das mit 3 PLern zusammen erarbeitet, habt ihr lokale 3 PLer oder habt ihr Warentypen, Warengruppen 3 PLer? Wie ist das strukturiert, dieses gesamte Konstrukt dahinter? Nicht die Software, das hast du jetzt gerade mal erklärt und was ihr anbietet, sondern das gesamte Konstrukt dahinter. Wie ist das organisiert?
Ja, wir haben tatsächlich für verschiedene Kunden verschiedene 3 PLer, die in ihrer Art ein gewisses Know-how haben. Also Kernmarkt war Fashion in den vergangenen Jahren. Das heißt, wir haben Fashion 3 PLs, die sich mit Retourenbearbeitung auskennen, die chaotische Lagerhaltung können, die sich einfach im Zweifel auch die Kleidung waschen können, wenn das von dem Kunden gewünscht ist. Wir haben aber auch andere 3 PLer, die sich zum Beispiel um eine Rücknahme von größeren Artikeln, Hardwaren, Ski und so weiter kümmern. Ja? Mhm. Das heißt, wir schauen immer, wer als 3PL passt zu unserem Kunden, sowohl auf einer Kategorieebene als auch auf einer geografischen Ebene. Denn natürlich, was wir vermeiden wollen, das ist nach wie vor unser wichtiges Ziel, ist eine große CO2-Bilanz. Das heißt, wir schauen immer, je nachdem, wo der Partner sitzt, haben wir da einen 3PLer in der Nähe, der das abfertigen könnte.
Um da nochmal reinzugehen mit 3 PLern, mit denen ihr zusammenarbeitet. Wenn da jetzt eine neue Brand auf euch zukommt, beispielsweise meine berühmte Polo-Shirt-Brand, wie ist dann der weitere Ablauf? Lasst ihr das ausschreiben? Guckt ihr euch die 3 PLer an? Googelt ihr erst? Also wie kommt ihr auf diese 3 PLer, die das für euch abfertigen können?
Wir haben tatsächlich ein festes Netzwerk, die Software bei dem 3 PLer zu installieren, ist initial ein relativ großer Aufwand. Mhm. Sobald dann wenn es geonboardet ist, ja, dann können wir da einfach die Tische skalieren und die Software an dem jeweiligen Tisch umschreiben bzw. auf die jeweilige Marke anpassen. Das heißt, wenn du jetzt mit deinem Poloshirt-Business zu uns kommst, würden wir schon eigentlich beim ersten Gespräch wissen, okay, du sitzt in Hamburg, wir haben 3 PLer in der Region Mitteldeutschland zum Beispiel, der passt, deine Produktstammdaten würden wir abfragen, die dann unsere Software reinspielen und dann zeitgleich den 3 PLer schulen, der dann weiß, okay, das oder die Artikel, die Poloshirts werden mich erwarten und das muss ich dann machen.
Dann würde ich jetzt noch einmal, jetzt haben wir so ein bisschen euch beschrieben oder deine Geschichte auch dahinter beschrieben. Und jetzt ist schon mehrmals der Begriff oder das Unternehmen auch natürlich Trove gefallen. Kannst du aber mal ein bisschen rauszoomen und Trove eigentlich erklären, wo sie herkommen und wie lange die eigentlich schon im Geschäft sind? Weil das wissen die meisten, glaube ich, gar nicht.
Also Trove gibt es seit über 15 Jahren. Trove ist, und das finde ich schön, dass du sagst, ist Pionier tatsächlich im Bereich der Return- oder Resale-Logistik. Das Spektrum an Produkten, das Trove anbietet, ist deutlich breiter als das, was wir damals gemacht haben. Also Trove gibt es in den USA schon seit Mitte der 2010er Jahre. Ursprünglich gestartet als Peer-to-Peer-Lösung. So die Idee war, du kannst deinen Kleiderschrank ausleeren und das dann an andere Leute verkaufen. Man hat sich dann relativ schnell gemerkt, okay, es ist schon wichtig, die Artikel nochmal einmal selber anzugucken, bevor die zu anderen Leuten geschickt werden. Trove hat aktuell um die 100 Mitarbeiterinnen, inklusive dem europäischen Team von knapp 10 Leuten. Ein großer Teil der Leute sind Entwickler und Entwicklerinnen, die sich tatsächlich um die Software kümmern. Dann haben wir natürlich ein Operations-Team hier in den USA, Sales, Marketing und die Geschäftsführung. Und das Spannende ist tatsächlich, dass Trove die Secondhand-Programme eigentlich entwickelt hat und die auf die Idee gekommen ist. Die sind immer noch Anbieter von Programmen für Brands wie Patagonia, wie Carhartt. Und das macht mich natürlich ziemlich stolz, mit jemandem zusammenzuarbeiten oder Teil eines Unternehmens zu sein, die diese Art von Lösung erfunden haben. Trove hat sich in den letzten Jahren aber auch ganz schön weiterentwickelt und das finde ich gerade richtig spannend. Wenn wir über Retouren sprechen, dann sprechen wir oft über andere Themen als Secondhand und Retouren ist einfach so ein omnipräsentes Thema gerade. Ja? Also je nachdem, in welchem Bereich wir gerade im E-Commerce schauen, wir haben natürlich die klassischen Retouren, die ein Riesenthema war, vor allen Dingen kostenlose Retouren. Wir haben das Thema Right to Repair, wo es ja irgendwie auch um das Thema Retour geht. Ware kommt von Endkunden zurück. Wir haben Überhänge, die irgendwo liegen, die in irgendein System wieder rein müssen. Und da hat tatsächlich Trove in den letzten Jahren viel daran gearbeitet, eine Plattform zu bauen, die das alles abdeckt und die Möglichkeit hat, dort verschiedene Lösungen anzubieten.
Ja, sehr schön. Jetzt haben wir über das Unternehmen gesprochen, Reverse Supply, dann eben zu Trove. Und wir haben auch ich nehme den Ball jetzt immer weiter auf, Moritz, meine Polo-Hemd-Firma mal so ein bisschen durch den Prozess geführt.
Ich habe Sorge vor der Bewerbung dieser Episode. Ich sehe die Timo im Polo vor mir. Ja. AI-Slop im Polo.
Das Prompt habe ich gerade nebenbei jetzt schon geschrieben, Moritz. Sei gespannt. Das haben wir jetzt mal so ein bisschen durchgespielt, aber jetzt gehen wir nochmal richtig rein in die Tiefe und versuchen das mal weiter durchzuspielen, was euer Angebot ist. Nicht die Softwarelösung, sondern einfach generell. Ich bin ein Unternehmen und ich sehe den Resales-Bereich als ein wachsendes Geschäft und möchte mich jetzt dort positionieren. Was sind so die ersten, die ersten Gespräche, die wir miteinander führen? Was sind Fallen, in die ich halt reinlaufe, wovon ihr mir absolut abraten würdet? Was machen Marken eigentlich immer falsch, wenn sie halt einfach von Resale sprechen und denken, sie gehen da jetzt einfach rein?
Also was sicherlich eine Herausforderung ist, ist, dass die Komplexität von Secondhand und wie Ware bewertet wird und wie Ware zu einem kommt, massiv unterschätzt wird. Es ist eine Herausforderung, erstmal die Leute in den Verkaufsfunnel reinzubekommen, das heißt auf dieses Trade-In-Portal zu lenken. Und dann muss physisch Ware von einem Ort zum anderen bewegt werden, die Ware muss bewertet werden, die Ware geht zurück irgendwo auf einem Lagerplatz und das kostet natürlich Geld. Und wir sind in der Kalkulation von Secondhand-Programmen immer dabei zu sagen, also wenn man sich jetzt mal ein Produkt anguckt, dein Poloshirt kostet 900 Euro, wir können es in einem guten Zustand im Secondhand-Bereich vielleicht für 60 Euro verkaufen, wenn es ist dann wirklich gut oder like new. Von den 60 Euro geht natürlich ein Ankaufspreis ab, der bar oder Gutscheine gezahlt wird, das sind vielleicht 40 Euro, ja, denn es gibt zu den Secondhand-Programmen der Modemarkt natürlich eine Konkurrenz, eine berechtigte Konkurrenz. Da ist ein Vinted, da ist ein Depop in UK, es gibt eBay, es gibt Kleinanzeigen. Das heißt, Kunden müssen wir von der Kaufentscheidung oder Verkaufsentscheidung eigentlich zu uns ziehen. Und das geht meistens über den Preis und der Einfachheit. Und dann hast du 20 Euro Marge. Und diese Marge, da müssen wir sowohl die operativen Kosten von bezahlen, wir müssen das Shipping, den Versand für bezahlen. Und sowohl wir als die Marke möchte auch noch was verdienen. Das heißt, die Marge auf den Produkten ist schon gering. Und eine Hürde, die wir haben, ist tatsächlich der Einstiegspreis der Produkte oder der initiale Verkaufspreis. Das heißt, alles, was unter 30 Euro Neuwarenwert gehabt hat, lässt sich eigentlich profitabel in einem Secondhand-Geschäft, also im echten Secondhand-Geschäft, nicht wieder verkaufen. Und das ist manchmal leider eine Erkenntnis, die Unternehmen machen, die diesen ganzen Overhead außer Acht lassen und denken, okay, ich möchte was Gutes tun, ich möchte ein nachhaltiges Secondhand-Programm aufsetzen, aber wer bezahlt die Kosten, die anfangen und wir können es nicht sein. Und deshalb ist das Thema Business Case und wie kann so ein Geschäftsmodell aussehen, einer der ersten Gesprächspunkte, die wir uns auch bei dem Poloshirt-Business dann anschauen würden.
Was ist denn jetzt eigentlich aus eurer Erfahrung nach dann die größte operative Hürde, die ich jetzt zu gehen habe in einem Resales-Kontext, worauf du jetzt schon in einem Vorgespräch halt einwirken wollen würdest?
Also einer der größten Schlüsselpunkte wahrscheinlich im Bereich Resale oder allgemeinen Retouren sind Stammdaten und Stammdatenqualität. Es gibt bestimmt 60-70% der Gespräche, die ich führe mit Marken, die mir sagen, ja, also wir können irgendwie die letzten 2 Jahre Stammdaten zusammensuchen und wir haben Stammdaten aus dem einen System, aus dem anderen System. Das macht uns die Arbeit wahnsinnig schwer und das macht das Unternehmen oder dem Unternehmen natürlich auch für alle anderen Retourenprozesse das schwer, denn es geht immer um die Identifikation der Items. Jetzt kommt die große Chance der AI, wo wir sagen, wir können Produkte mit AI erkennen, wir können die analysieren, wir können Produktbeschreibungen erstellen, wenn die Produktbeschreibung der Marke nicht gegeben werden kann. Aber auch da sind natürlich Grenzen. Ja, ich kann im Sneaker-Schuhbereich funktioniert das sehr gut, weil wir da Produkte haben, die sich sehr, sehr gut identifizieren und unterscheiden lassen. Ein schwarzes Shirt oder ein weißes Shirt, Jeans, sind schon deutlich schwieriger zu unterscheiden. Und also auch da kommen wir so ein bisschen an die Grenze. Aber ansonsten ist das tatsächlich einer der Punkte, wo wir sagen, das brauchen wir, das ist ganz wichtig. Ansonsten wird es sehr, sehr schwer, ein gutes Programm zu bauen.
Das ist jetzt eine Entweder-Oder-Frage oder du musst dich entscheiden. Was ist denn eigentlich schwieriger, Logistik oder die Software zu bieten und die Stammdaten, inklusive die Stammdaten?
Das ist natürlich eine Schlüsselfrage jetzt, wo ich als Softwareanbieter sage, die Software ist deutlich komplizierter zu bieten. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus beiden. Also wir brauchen sowohl eine gute Software, die skalieren lässt, die sehr, sehr viele Besonderheiten und Einzelheiten abbieten kann. Auf der anderen Seite muss natürlich auch jemand da stehen, der oder die Software bedienen kann. Und wir versuchen, diese schon so zu bauen, dass relativ Training auf der Fläche notwendig ist. Aber wir sehen in den Daten, in den Auswertungen, sobald du Ahnung von Kleidung hast, sobald du bestimmte Schnitte unterscheiden kannst, geht diese gesamte Bewertung deutlich schneller und die Fehlerquote sinkt massiv. Das heißt, auch da sind wir natürlich auf ein gewisses Know-how und Training bei den Logistikern angewiesen. Und dann ist es im Endeffekt immer eine Margengeschichte. Ja, wenn ich schneller bewerte und wir bewerten einen Artikel, das dauert im Casual-Fashion-Bereich vielleicht eine Minute, im Outdoor-Bereich, die Artikel sind ein bisschen komplexer, vor allem wenn wir uns Rucksäcke oder Jacken anschauen, da sind wir dann bei 2-3 Minuten und da zählt tatsächlich jeder Klick und jedes bisschen Know-how, was ich einbringe, um diese Geschwindigkeit zu reduzieren und dadurch die Marge für alle Parteien irgendwie zu erhöhen.
Wieso, wenn ich jetzt eine Marke bin, also das Timo-Beispiel, und dann habe ich ja einen Fulfillment-Dienstleister in der Regel für E-Commerce, warum würde ich dann zu euch kommen und sagen, bau mir mal den Rückwärtsarm, weil meine Intuition wäre jetzt zunächst mal mit meinem 3PL zu reden. Was bringt ihr mit, was mir als Brand vielleicht weiterhilft, als wenn ich mit meinem 3PL, den ich schon kenne, mit dem ich sowieso arbeite, spreche?
Ja, das sind 2 Faktoren tatsächlich, die damit einspielen. Das erste ist, dass Resale-Software komplett anders funktioniert als Neuwaren-Software. Wir haben immer Einzelteile. Wir haben keine Produkttiefe. Jeder Artikel hat eine eigene SKU. Ich weiß, wer hat mir den Artikel verkauft, zu welchem Zeitpunkt und muss diese Ware natürlich dementsprechend dann auch wieder abverkaufen in der Reihenfolge, in der sie rauskommt. Das heißt, hier stoßen die meisten 3PLer und auch Marken, die ihre eigenen Warehouses betreiben, schon an ihre Grenzen. Und das Zweite ist einfach ein Fokus. Ja? Wenn ich in ein Secondhand-Programm Zeit investiere, dann kann ich das machen und da kommt sicherlich auch was Gutes bei raus. Aber die Marken sind gut darin, in dem, was sie machen. Und das ist das Neuwarengeschäft bauen, Visionen auszubauen und zu schauen, dass deren Produkte in einer guten Qualität sind. Und wir wollen denen diese Sorge von, was passiert im Secondhand-Bereich, wie können Prozesse verbessert werden, wie stelle ich einen Kundenservice für Secondhand auf, diese Sorge wollen wir den Marken nehmen und übernehmen deshalb das ganzheitlich.
Das heißt, eure Kunden sind auch exklusiv Brands? Oder wenn ich jetzt der große 3PLer bin, der ergibt ja solche und solche und ich würde behaupten, vielleicht nicht im Recommerce-Bereich sind sie alle super, super fit, aber Software bauen können da dann auch viele. Das heißt, würdet ihr mit mir als 3PLer dann auch sprechen und quasi die Grading- und Fotografielösungen quasi zuliefern oder ist das einfach gar kein... Oder ist das einfach nur hypothetisch und passiert sowieso nicht, dass einer fragt? Wie sieht das in echt aus?
Ja, wir haben Anfragen in dem Bereich regelmäßig. Was für uns viel, viel interessanter ist, ist allerdings das ganze Thema Retourenbearbeitung. Das ist ein neuer Bereich und ich kann das kurz anreißen, denn Was wir gut können, ist Software zur Verfügung stellen, um Einzelteile zu bewerten. Jetzt sind Retouren auf ihre Art und Weise auch irgendwie ein Einzelteil, das bewertet werden muss. Und deshalb haben wir hier die Lücke geschlossen. Und was interessant ist für 3PLers, ist tatsächlich unsere Retourenlösung zu nutzen. Denn was wir denn bieten, ist eine softwaregesteuerte Möglichkeit, Retouren genau zu erfassen, Defekte an Retouren zu erfassen und dann zu entscheiden, geht die Ware wieder auf den Lagerplatz und kann als Neuware verkauft werden. Oder aber gebe ich das an ein Secondhand-Programm der jeweiligen Modemarke oder auf einen eBay-Kanal, den wir betreuen. Ja. Das heißt, was wir versuchen, ist hier jegliche Art von Deadstock zu eliminieren und Ware immer im Kreislauf zu behalten. Und das ist ein Thema, wo wir tatsächlich vorrangig 3PLs mit ansprechen, denn die haben Retouren-Software, die nutzen sie. Wir glauben, da kann man noch einiges mehr rausholen, als das, was aktuell am Markt ist.
Wie wichtig ist das denn so ganz grob über den Daumen für Brands, mit denen ihr arbeitet? Ist das immer noch eher so die Fuß-im-Wasser-Phase und wir gucken mal? Oder hat das schon wirklich signifikante Stückzahlen und Effekte, ohne dass ich jetzt Zahlen sagen muss, aber so für ein Gefühl?
Ja, man kann sagen, es ist ein langer Weg gewesen, aber ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, Secondhand ist für viele unserer Partner ein fester Unternehmensbestandteil oder Teil in der Unternehmensstrategie. Wir haben Patagonia in den USA, die sowohl Neuware als auch Gebrauchtware auf einer Product-Page anbieten, was großartig ist. Genauso Amt Angels, für die Secondhand-Ware im Neuwarengeschäft ist. Und du hast gerade schon gesagt, Multibrand, Marktplatz ist eine Herausforderung, da stimme ich dir voll zu. Bergzeit sagt, wir kaufen eigentlich alles an, was mit Outdoor zu tun hat. Einige Marken sind exkludiert, aber im Großen und Ganzen kaufen wir alles an und wir glauben an dieses Geschäftsmodell und bauen das weiter aus. Und das macht mich natürlich als Gründer stolz zu sehen. Das ist nicht nur ein Produkt, was ich irgendwie ein Jahr in den Shop reingestellt wird und dann merken wir, das funktioniert nicht, sondern nee, das ist fester Bestandteil und wir wachsen seit mittlerweile mehr als 3 Jahren bei diesen Partnern und führen dazu, dass das erfolgreiche Programme sind.
Stimmt, Multibrand, ihr habt ja, du hast ja gesagt, ihr arbeitet mit Händlern, das hatte ich komplett vergessen. Also ihr habt die Komplexität ja. Damals, 21, 22, als die Händler davon berichtet haben, war immer die Anekdote, das Erste, was man macht bei neuen Kleidungsstücken, ist, das Schild rauszuschneiden. Und dann kann man gar nicht mehr rausfinden, was für ein gestreiftes Shirt das eigentlich ist, von wem und so weiter. Ich hatte jetzt naiv gedacht, ihr habt es ja viel einfacher, weil, immer an Amt Angels oder so gedacht, die schicken euch das rüber, ihr wisst, da ist das Logo drauf und so. Wisst ihr, was das ist? Bei Bergzeit dann ja wieder gar nicht. Also wie, magst du da ein bisschen was zu erzählen, wie ihr, ist das tatsächlich auch ein Problem bei euch, dass ihr Dinge schlicht gar nicht identifizieren könnt, weil Konsumenten das verhindert haben? Oder wie sieht's da aus?
Also ich als Vertriebler sage natürlich, das ist gar kein Problem, das können wir alles irgendwie regeln. Ja? Wenn ich mal ein Operations-Team frage, die geben da eine andere Antwort drauf, müsste man sich mal anschauen. Nein, tatsächlich ist es so, dass wir, jetzt, wenn wir beim Beispiel Bergzeit bleiben, wir lange Zeit lang keinen Ankauf von Ware ohne Care-Label erlaubt haben. Einfach, weil wir die Ware identifizieren müssen und auch authentifizieren. Vor allem, wenn wir teure Winterjacken für mehrere hundert Euro ankaufen, müssen wir einfach wissen, ist es original oder nicht. Mittlerweile sagen wir gehen das Risiko ein, Artikel anzukaufen, die wir nicht eindeutig identifizieren können, weil wir wissen, wir haben einen großen Stammsatz an Daten, der uns bei der Identifizierung hilft. Und wir auf der anderen Seite auch sehen, dass sich auch Artikel, die wir nicht genau beschreiben können, verkaufen. Wirkt sich dann natürlich auf den An- und Verkaufspreis aus.
Jetzt muss ich nochmal für mein Verständnis nachfragen. Du hast gesagt, wir kaufen an. Das kann ja also unterschiedliche Bedeutungen haben. Natürlich, euer System kauft das irgendwie an. Aber also das läuft dann alles auf Rechnung der Brand oder des Händlers und ihr kriegt dann einen Cut von den Erlösen oder ist das per Item bezahlt oder seid ihr tatsächlich die Ankäufer und auch die Verkäufer? Also wie, jetzt ist das die Frage, die der Vertriebler auf jeden Fall beantworten kann, wie funktioniert das?
Und die kann ich dir in jeglichem Detailgrad beantworten. Ich mach's mal ganz kurz. Also tatsächlich ist es so, dass wir Vertragspartner oder Käufer- und Verkäuferpartei sind. Wir das aber im Auftrag der Marken übernehmen. Das heißt, wir kaufen für eine juristische Sekunde die Ware an und geben das dann weiter an die Marke und umgekehrt. Ja? Also die Marke hat es im Besitz und wir verkaufen im Auftrag der Marke das dann auf den Marktplätzen und auf den Shops, die wir betreiben. Vorteil ist hier, und da sind wir wieder bei dem Thema Fokus, Secondhand-Ware wird gegebenenfalls anders besteuert. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, andere Steuersätze zu verwenden. Wir haben bei Secondhand-Ware mit der Herausforderung, dass wir bestimmte Fristen bzw. Tracken müssen, wie viel Artikel werden von einzelnen Privatpersonen verkauft, müssen das gegebenenfalls ans Finanzamt melden. diese ganzen Themen, die wollen Modemarken nicht machen. Da haben die keine Lust drauf. Und deshalb ist es für uns einfach zu sagen, wir kümmern uns um alles. Wir kümmern uns ums Reporting, wir kümmern uns um wie gesagt, alles, was damit einhergeht. Und deshalb sind wir Vertragspartner für An- und Verkauf.
Mhm. Das führt direkt zu meiner nächsten Frage, die allerdings ganz weit weg ist eigentlich. Was ist denn in Europa aus eurer Erfahrung tatsächlich anders, also von der Regulatorik, aber auch vom Verhalten oder so, als vielleicht Trove das vorher in Nordamerika gekannt hat?
Also wir haben definitiv im kompletten Bereich der Gesetzgebung rum um das Thema Secondhand, Abfallwirtschaft, wie gehe ich mit Produkten um, die defekt sind, ja, große Unterschiede zum US-amerikanischen Markt. Wir haben Gesetze, die wir einhalten müssen, wenn wir Secondhand-Artikel oder Non-New-Artikel, nenne ich sie mal, durch Europa befördern, ja, also auf der Strecke. Und dann führt es natürlich auch dazu, dass wir Experten sind, was die aktuelle Entwicklung angeht. Ja, also Right to Repair, was im letzten Sommer gekommen ist, das war für das amerikanische Team, die haben das gehört, die kannten das, aber was das eigentlich konkret heißt und ob das relevant ist für uns oder nicht, das haben wir dann vorbereitet und ausgearbeitet. Und dann wissen wir einfach, wenn du vor Ort bist und diese Programme betreust, das hilft schon im Allgemeinen, einfach da zu sein, zu wissen, wie funktioniert die Logistik, zu wissen, welche Logistiker gibt es. Wir haben im Rahmen von so einem Onboarding von einem neuen Kunden, das dauert so zwischen 6 bis 12 Wochen, sind wir viel vor Ort im Lager und schauen uns an, wie können wir Prozesse schlanker bauen, was gibt es für Besonderheiten. Und da muss man einfach vor Ort sein und ein bisschen Know-how mitbringen. Und deshalb haben wir ein Ops-Team hier vor Ort, die genau diese Aufgaben übernimmt.
Dann würde ich jetzt mal rüberschwenken zu dem Thema Nachhaltigkeit, insbesondere wenn es um CO2-Bilanzen und so weiter halt geht. Weil das war ja auch, das hast du ja auch schon beschrieben gehabt, am Anfang eurer Reise noch als Reverse Supply auch ein gewisser Fokus, weil eben aus der Gesellschaft genau das Signal gekommen ist. Es hat sich jetzt wieder mittlerweile ein bisschen gedreht. Die Ökonomie ist wesentlich wieder wichtiger geworden. Ich möchte jetzt nicht hier ein Fass aufmachen, was ist wichtiger, was auch immer. Ich will einfach nur mal wissen, wie eure Wahrnehmung da ist und insbesondere würde ich gerne die Frage stellen wollen im Hinblick darauf, wie nachhaltig ist denn das überhaupt, das, was ihr tut? Also nicht ihr als Firma, sondern einfach generell, der gesamte Re-Commerce, Resell-Bereich. Gibt es da irgendwelche Kippmomente, wo man halt sagt, nee, da macht es dann gar keinen Sinn mehr, weil einfach der Transport so viel CO2 dann emittiert, dass es aus der ökologischen Seite keinen Sinn mehr macht? Ökonomisch ist nochmal ein anderer Punkt, aber wie ist da eure Wahrnehmung?
Ja, ich glaube, wir müssen da ganz, ganz offen und ehrlich sein. Nachhaltigkeit ist nicht mehr Thema Nummer eins oder Antrieb, warum solche Systeme gebaut werden oder Kunden uns anfragen. Trotzdem ist der Nachhaltigkeitseffekt relativ groß. Wir haben in den letzten Jahren mit Trove über 7 Millionen Secondhand-Kleidungsstücke wieder in den Kreislauf reingebracht. Das ist eine ordentliche Nummer. Wenn wir wissen, dass Kunden, nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen vor der Kaufentscheidung standen, kaufe ich neu oder kaufe ich gebraucht, ist natürlich der Gebrauchtkauf immer der weniger invasiv in die Umweltbelastung eingreift, weil wir hier einfach Ware länger im Kreislauf behalten. Wir haben keine finale Lösung, was Textile Waste angeht. Ja, das ist ein riesengroßes Thema auch für uns, denn auch wir haben Kleidungsstücke, die wir nicht verkaufen können, weil die einfach kaputt sind, weil da Ölflecken drauf sind. Also man findet alles. Aber der Impact ist messbar und wir stellen allen unseren Partnern tatsächlich im Dashboard zur Verfügung, wie viel Kleidungsstücke Secondhand eingekauft wurden, wie hoch die CO2-Belastung ist oder das CO2-Äquivalent, was eingespart wurde, dadurch, dass man die Ware wieder in einem Kreislauf gebracht hat. Und dann geht es tatsächlich darum, wie können wir selber, sowohl bei uns in der Logistik bzw. bei unseren Partnern, die CO2-Äquivalenz verbessern, indem wir zum Beispiel kürzere Strecken fahren, indem wir Ware zusammen auf einen LKW packen für verschiedene Mandanten und wie können wir Kleidung reinigen, um diese länger zu erhalten, reparieren. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, das zu machen. Und das ist eine Sache, die einen Impact hat. Und ich würde behaupten, mir fällt zumindest jetzt kein gegenteiliges Beispiel ein, dass alle Kunden, die wir in Europa bedienen, das auch explizit in ihren Sustainability Reports ausweisen und das dort dann anführen und die Statistiken, die wir zur Verfügung stellen, nutzen, um da ein bisschen Einblick zu geben.
Gibt es denn in diesem gesamten Kontext irgendwelche Kipppunkte, wo ihr auch einfach sagen müsst, nee, das macht einfach komplett keinen Sinn, sowohl von der ökonomischen Seite, ich sage jetzt einfach mal, wenn ich jetzt mein Polo-Shirt halt nicht für 100 Euro, weil es dann eben dementsprechend auch eine Qualität hat, anbiete, sondern eben nur zu, ich sag mal, 5 Euro, ökonomisch macht das da keinen Sinn. Das ist die eine Frage, die ich hätte, wo gibt es da die Kippmomente? Und die andere Frage ist aus der Nachhaltigkeitsperspektive, wir sind ja jetzt gerade beim Thema Nachhaltigkeit, wo macht es denn da keinen Sinn mehr? So Stichwort auch Transport, gibt es da aus eurer Erfahrung heraus schon irgendwelche Regeln und Muster, die man so veröffentlichen darf?
Ja, es ist immer eine Frage der Alternative. Also wir sagen natürlich zuerst, bevor das Kleidungsstück irgendwie verschifft wird oder auf dem LKW geladen wird und dann zu uns gebracht wird, tauscht das Kleidungsstück mit deinen Freunden, gibt in der Nachbarschaft ab. Ja, also das sollte der beste Weg oder das ist der nachhaltigste Weg für Secondhand-Mode. Wenn ich keine anderen Alternativen habe, dann kann man sich natürlich überlegen, wie hole ich am meisten aus dem Kleidungsstück raus. Und das sind dann solche Angebote, wie wir haben. Das kann aber auch ein lokaler Tauschkreis sein oder andere Sachen. So, mit der CO2-Bilanz pro Kleidungsstück ist es sehr, sehr schwer zu sagen, da der CO2-Fußabdruck sich einfach so wahnsinnig unterscheidet. Ja? Also wir haben ganz, ganz andere Fußabdrücke von nachhaltig produzierter Kleidung aus Portugal im Vergleich zu Ultra-Fast-Fashion aus Nahost oder Fernost, wo wir nicht auf Artikelebene sagen können, hierfür lohnt sich das oder hierfür lohnt es nicht, sondern man muss es immer als Gesamtheit sehen und dann sagen, was passt oder was passt halt nicht für die Marke.
Wir reden jetzt so ein bisschen auch über, wie soll ich sagen, Internationalität, natürlich lokale Stoffströme, aber ein bisschen auf die Internationalität halt abzielend. Wie sieht es denn da aus? Bietet ihr so etwas halt an, wenn irgendwo Ware zurückkommt in Europa? Wird sie auch ex aequo dann angeboten über die Resale-Kanäle für Nordamerika oder wird das kategorisch dann irgendwie ausgeschlossen? Und wie geht ihr damit um überhaupt an der Stelle, wenn solche Stoffströme halt über Kontinente hinweg gedacht werden sollen?
Ja, wir haben ja jetzt den Vorteil, dass wir drei oder zwei Hubs haben, ein Europa, ein Nordamerika, untereinander die Ware tauschen, würden wir niemals machen. Das heißt, die Ware, die im nordamerikanischen Markt ist, die bleibt auch da, umgekehrt. Alles, was in Europa ist, bleibt dort. Wir haben einen weiteren Hub, deswegen habe ich gerade gesagt, drei in UK, weil selbst da ziehen wir die Grenze und sagen, alles, was in UK ist, bleibt in UK. Das hat natürlich sowohl steuerliche Gründe als auch Gründe der CO2-Bilanz. Wenn wir uns den europäischen Markt als solchen angucken, ist natürlich super interessant, oder wir stehen da vor einer Herausforderung. Denn wenn wir Ware in Portugal bekommen, kann es sein, dass der portugiesische Markt da gar kein Interesse dran hat. Das heißt, was macht man mit so einer Ware? Vernichten darf man nicht mehr, sollte man auch nicht. Ja? Schicke ich die nach Deutschland, gebe die da in den Kreislauf oder woanders. Umgekehrt, Ware, die in Deutschland aufgekauft wird, kann für den deutschen Markt total irrelevant sein. Ja? Das heißt, das ist tatsächlich immer eine Einzelentscheidung auf Artikel, nicht auf Artikel, sondern auf Angebot, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Und auch hier kann ich sagen, wir haben in der Vergangenheit Fehler gemacht, gedacht, es gibt Kleidung, die verkauft sich super gut und wir sind darauf sitzen geblieben und dann sucht man halt nach anderen Lösungen. Und andere Lösung kann sein, dass die Ware dann abgecycelt wird, dass man schaut, man muss die Ware nochmal reparieren, um die einfach attraktiver zu machen. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber natürlich sowohl aus dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt als auch aus dem kommerziellen Gesichtspunkt muss das immer für die jeweiligen Kleidungsstücke passen.
Du hast so viel von Kunden gesprochen und dabei immer die Brands gemeint, weil das sind ja letztlich auch die wirklichen Partner. Aber meine Frage, wie bewegt ihr Menschen, euch die Sachen zu schicken? Denn ich gehe ja nicht auf, also nehme ich an, Drove.com oder so und sehe da und kenne euch als Marke und denke, denen schicke ich jetzt meine Sachen, sondern das muss ja alles über die Brand oder dann den Marktplatz irgendwie getrieben und initiiert sein. Also wie kriegt man da Druck auf den Kessel, dass jeder weiß, ja okay, bei euch ist irgendwie einfacher als vielleicht selbst zu machen?
Da gibt es tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Und was ich Timos Polo-Shirt-Brand an Tag 1 empfehlen würde nach Go Live ist, packe in dein Care-Label einen Link zum Secondhand-Programm und weise alle Kunden, die den Artikel tragen, sofort darauf hin, dass dieser Artikel wieder verkauft werden kann. So, das ist der Klassiker. Und ihr kennt das vielleicht bei einigen Marken, die das schon machen. Reuse, Reduce, Recycle mit Link zum Secondhand-Programm. Das funktioniert ganz gut. Und dann geht es tatsächlich um klassisches Marketing. Das ist vor allen Dingen CRM-Marketing, sprich ich schreibe Kunden an, wir können anhand von Datensätzen prognostizieren, was für Artikel sich gut verkaufen lassen und wir können dediziert diese Kunden dann anschreiben, die der Artikel in der Vergangenheit mal gekauft haben. Ja, also das ist eine Möglichkeit. Wir arbeiten bei Bergzeit immer wieder damit, auf der Kartonagen für Neuware, das Secondhand-Programm, zu bewerben und dort quasi direkt die Möglichkeit zu bieten, diesen Karton für das Secondhand-Programm zu nutzen. Das funktioniert ganz gut. Aber auch hier, und deswegen ist das Thema Partnerschaft so wichtig, es kommt immer darauf an, auf B2B-Partner, also was möchte die Brand, wie kommuniziert die Brand, wie fit ist die in diesem Bereich Marketing, als auch die Endkunden, die sich dann dazu entscheiden müssen, diesen Weg zu gehen. Und auch hier, das habe ich leider sehr früh gelernt, wir bauen kein Produkt, was für alle funktioniert, für alle Kunden der Brand. Es gibt immer welche, die sagen, ich möchte gerne meine Kleidung auf einer Tauschbörse oder auf einem Bazar verkaufen. Ich möchte gerne zum Online-Marktplatz gehen, nur selber verhandeln um 1-2 Euro. Das macht mir Spaß und das ist auch okay für alle anderen, die das nicht als Alternative haben möchten, wir die Lösung bieten. Und wie ich gerade gesagt habe, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir den Brands auch immer dann anbieten und gemeinsam ein Programm dafür entwickeln.
Was mich interessieren würde, wie siehst du so ein Stück weit die Marktentwicklung in diesem Bereich? Ich meine, das ist vielleicht eine No-Brainer-Frage, weil sonst würdest du hier nicht sitzen. Aber trotzdem, mal gib uns mal Insights, wie du die generelle Marktentwicklung betrachtest. Und zudem interessiert mich die Frage, Branded Resale oder eben dann doch offene Marktplätze wie Vinted oder beides. Wie siehst du da so ein bisschen die Entwicklung in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Ja, ich wünsche, ich könnte jetzt hier den guten Abschluss machen und sagen, die Fashion-Branche in Deutschland, da geht es gut und die wird sich großartig entwickeln. Aber ich glaube, wir alle wissen, dass gerade ein ganz großer Kampf stattfindet und viele europäische und auch speziell deutsche Marken so ein bisschen um die Bedeutungslosigkeit kämpfen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass ich da positive Signale sehe im Markt und so ein bisschen Luft holen, aufatmen kann. Und da zählt sicherlich auch Mut dazu, dieser Modemarken mal was anderes zu machen, als das, was man in den letzten 20, 30 Jahren gemacht hat. Da geht es gar nicht um Branded Resale oder Secondhand, sondern das sind, glaube ich, andere Entscheidungen oder Kombinationen aus verschiedenen Sachen, die jetzt getroffen werden müssen, einfach um da wieder eine Relevanz zu bekommen. Wenn ich vor der Entscheidung stehen würde, Branded Resale oder Marktplatz, ich glaube, beides hat eine Berechtigung. Branded Resale finde ich natürlich super interessant für viele Marken, funktioniert nicht für jeden, genauso für Retailer. Was ich aber interessant finde und wo ich glaube, da werden wir uns in den nächsten Monaten noch öfters drüber unterhalten oder vielleicht Gespräche zu sehen, ist das ganze Thema Retouren. Was passiert mit Ware, die wieder zurückkommt, mit Ware, die verkauft wurde, wo irgendwas mit passieren muss. Und da spreche ich gar nicht von der klassischen E-Commerce-Retour, sondern tatsächlich auch Reparaturen, Ware, die irgendwelche Defekte hat, die aufbereitet werden müssen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene spannende Anbieter. Und wir hoffen, dass wir mit unserer Retourenlösung da irgendwie Mehrwert bieten können und das weiter auszubauen, weil das ist aus strategischer Sicht für uns gerade tatsächlich noch interessanter als das Thema Branded Resale.
Wäre es nicht eine Erweiterung des Geschäftsmodells, sich in Bereiche vorzuwagen, wo es jetzt nicht um eine Brand geht, sondern so um, wo du vorhin mal schon gesprochen hattest, wo also ein Kleidungsstück aus Raritätsgründen oder so teurer wird als vorher. Also einen unabhängigen Store für Sneaker, für gebrauchte Fußballtrikots oder was auch immer zu bauen, wo du die Brand ja gar nicht brauchst. Wäre das was interessant ist, weil mehr Marge oder wo ihr dann sagt, lieber nicht mit unseren Partnern verscherzen oder da kennen wir uns sowieso nicht aus oder macht ihr es schon oder was ist da deine Einstellung zu?
Also ich finde es im Fashion-Bereich super spannend. Es gibt Kleidungsstücke, die nach 50 Jahren Vielfaches mehr wert sind als initial. Ich habe ja anfangs gesagt, ich komme nicht aus dem Modebereich. Ich habe irgendwie andere Interessen neben Mode, was ein großes Interesse geworden ist. Aber wenn ich mir Musikinstrumente anschaue zum Beispiel, das ist ein Markt, da gibt es Secondhand für. Aber also weg von Fashion, öffnen, anschauen, wo findet irgendwie Transaktion statt, wo geht Ware zurück, Secondhand-Ware, Retourenware, die man aufbereiten kann, die man wiederverkaufen kann. Ich glaube, das ist das, was mich antreibt und wo ich auch persönlich viel Interesse habe und ganz gespannt bin, wo die Reise hingeht und was neben Fashion alles für Kategorien in den nächsten Monaten starten werden.
Sehr gut. Wir sind gespannt, ob dann in 5, 6, 7 Jahren doch Schreibtische irgendwo von Süddeutschland nach Berlin wieder zurückkommen oder ob die Grenze irgendwo vorher gezogen ist. Janis, ganz vielen Dank für die spannenden Einblicke und ja, viel Erfolg. Wir sind gespannt, was kommt.
Vielen Dank für die Einladung.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag und jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.